Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht, dem Podcast des Finanzgerichts Münster. Mein Name ist Christian Bohlmann und wie immer auch heute an meiner Seite meine Kollegin Vera Niestegge. Hallo Vera.
Ja, hallo Christian. Auch von mir natürlich ein herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer.
Vera, wir wollen heute mal wieder über ein Urteil sprechen, an dem du selbst mitgewirkt hast. Das ist ja eine Situation, die wir schon länger nicht mehr hatten. Aus meiner Sicht eine schöne Situation, weil du uns natürlich als Teil des Spruchkörpers, der über unseren Besprechungsfall entschieden hat, vielleicht auch noch einen tieferen Einblick und einen Einblick hinter die Kulissen gewähren kannst.
Ja, das hoffe ich natürlich, dass ich das machen kann. Und ich muss auch sagen, der Fall, den ich mitgebracht habe, betrifft doch durchaus ein komplexes steuerrechtliches Konstrukt, wo es sich vielleicht lohnt, auch mal dahinter zu schauen. Und es geht heute um sogenannte Container-Investments. Da wollen wir später noch mal genauer darauf eingehen, was das ist. Aber schon mal als kleiner Teaser vorab. Es gibt auch noch eine kleine Besonderheit bei diesen Container-Investments in unserem Fall, denn die Container gab es teilweise gar nicht.
Ja, das klingt erstmal ziemlich abenteuerlich. Bevor wir aber in euren konkreten Fall einsteigen, erklären wir vielleicht einmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich mit Container-Investments noch nicht in der Tiefe beschäftigt haben, was es damit überhaupt auf sich hat.
Ja, also diese Container-Investments sind ein durchaus beliebtes Investmentmodell gewesen, so rund um die 2000er Jahre. Und da geht es einfach darum, Geld in Hochseekontainer zu investieren. Das sind diese Container, die über die Weltmeere schippern. Ja, und statt sein Geld zum Beispiel in Aktien anzulegen, kann man eben auch Geld in diese Container stecken. Man kauft die Container und vermietet sie dann sofort an den Verkäufer zurück. Dafür bekommt man Miete. Aber die Besonderheit ist, anders als bei Aktien oder anderen Geldanlagen, kann man steuerlich eben noch Abschreibungen geltend machen. Und das führt dann dazu, dass man die Einnahmen quasi nicht versteuern muss. Und am Ende der Mietzeit verkauft man die Container regelmäßig dann an die Gesellschaften zurück und erzielt dann durch quasi die laufenden Erträge und auch diesen Rückkaufspreis ein Gesamtertrag, und das ist dann quasi sowas wie die Dividende, wenn man das auf Aktien übertragen will. Die Versteuerung dieser Container-Investments erfolgte langjährig im Rahmen des § 22 Einkommensteuergesetzes, und die meisten Anleger hatten da auch nichts dagegen, weil das durchaus steuerliche Vorteile geboten hat.
Ja, genau. Und wenn man das jetzt auf unseren Streitfall ummünzt, dann ging es dem Grunde nach um genau so ein Container-Investment. Euer Kläger, der hatte schon über Jahre hinweg in solche Hochseekontainer investiert, die er im Wesentlichen von zwei Gesellschaften gekauft hatte, die, lass uns mal im Folgenden A und B GmbH nennen. Und die Container wurden dann direkt an die Gesellschaften, wie du das eben geschildert hast, zurückvermietet mit garantierten Mieten und eben der Aussicht auf ein Rückkaufangebot am Ende der Mietzeit. Das klingt grundsätzlich erstmal nach einem planbaren Investmentmodell. Dumm war nur, dass sich in unserem Fall, das hattest du schon angesprochen, irgendwann herausstellte, dass tatsächlich zwei Drittel dieser Container gar nicht existierten. Die Anleger und auch euer Kläger wurden also betrogen.
Genau, so ist es. Und dazu kam dann noch, dass die Verträge, die der Kläger geschlossen hatte, immer gleich mehrere Container eines bestimmten Typs betrafen. Und wenn man jetzt aber wissen wollte, welche ganz konkreten Container man erworben hatte, musste man dafür sogenannte Eigentümerzertifikate anfordern. Unser Kläger, der ja gar nicht wusste, dass es jetzt auch eine Art Betrugsmodell war und die Container nicht existierten teilweise, hatte darauf verzichtet. Wobei man sagen muss, es war relativ üblich, diese Zertifikate nicht anzufordern, weil es ja viele Jahre gar keine Probleme mit den Geschäften gab. Er hat das eben einfach nicht für nötig gehalten. Und da war er eben auch nicht der Einzige. Sehr, sehr viele Anleger haben darauf verzichtet, diese Zertifikate anzufordern. Ja, hätten die Investoren das nämlich gemacht, dann wären die Containergesellschaften ja mit ihrer Masche gar nicht durchgekommen, hier jetzt Container zu verkaufen, die es tatsächlich gar nicht gab.
Ja, und diese Masche, die flog dann auf im Jahr 2018, als es nämlich zur Insolvenz der A und der B GmbH kam und das, so wird man es nennen dürfen, Schneeballsystem dieser Containergesellschaften zusammengebrochen ist. Da stellte sich dann nämlich während des Insolvenzverfahrens heraus, 2/3 dieser verkauften Container gab es überhaupt nicht.
Genau, und aus dieser Problematik ergab sich dann quasi eine Lawine an rechtlichen Fragen, vor allem steuerlich. Denn der Kläger und nicht nur der Kläger, auch viele andere standen jetzt vor einem Problem. Er hat ja durch die Insolvenz der Containergesellschaften nicht nur teilweise das Kapital verloren, also das, was er in die Container reingesteckt hat, sondern die insolventen Gesellschaften konnten ihm ja jetzt diese gar nicht existierenden Container auch nicht wieder abkaufen. Und die konnten jetzt natürlich auch auf dem Weltmarkt nicht mehr verkauft werden. Deswegen wollte der Kläger jetzt natürlich gerne wenigstens diese Verluste, die er da einfach erlitten hatte, steuerlich geltend machen. Und das ist eben nicht im Rahmen jeder Einkunftsart möglich.
Ja, für euch im 6. Senat hat sich also die Frage gestellt, ob der Kläger hier wirklich Container vermietet hat. Das würde zu sonstigen Einkünften nach § 22 Nummer 3 des Einkommensteuergesetzes führen, mit der Folge einer eingeschränkten Verlustverrechnungsmöglichkeit. Oder ob der Kläger letztlich nur Kapital zur Verfügung gestellt hat, was unter Umständen zu Einkünften aus Kapitalvermögen nach § 20 des Einkommensteuergesetzes geführt hätte, da allerdings mit anderen steuerlichen Konsequenzen, zum Beispiel auch der beschränkten Abzugsfähigkeit von Verlusten. Der Ansatz des Klägers war ein anderer, nämlich der, dass gewerbliche Einkünfte vorliegen, die eine umfangreiche Verlustverrechnung ermöglichten. Der Kläger hatte den Verlust dabei so errechnet, dass er den Einnahmen, die er im Streitjahr noch erzielt hatte, den Verlust der Container gegenübergestellt hat, die nicht mehr zurückgekauft worden waren durch die A und die B GmbH. Der Ansatz des Finanzamts hingegen war ein anderer, nämlich der, dass wie in den Jahren zuvor nur sonstige Einkünfte angesetzt werden könnten und da auch lediglich ein Gewinn und kein Verlust, denn der Verlust der Container, der sollte aus Sicht des Finanzamts nicht berücksichtigungsfähig sein.
Genau, und da können wir uns ja jetzt auch mal die rechtliche Begründung angucken, denn das ist ja jetzt erstmal recht abstrakt. Wie der Kläger da jetzt plötzlich, muss man ja fast sagen, auf gewerbliche Einkünfte gekommen ist, obwohl er selbst auch all die Jahre vorher immer sonstige Einkünfte erklärt hatte. Der Kläger hat sich da nämlich auf die sogenannte Verklammerungsrechtsprechung des BfH berufen. Das ist eine Rechtsprechung, die sich mit der Frage befasst, wann wirtschaftlich zusammenhängende Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Vermietung und der anschließende Verkauf, steuerlich zu einer einheitlichen Tätigkeit verbunden bzw. wie der BfH sagt, verklammert werden können und dann nach Ansicht des BfH auch als gewerblich betrachtet werden können.
Also wenn man diese Verklammerungsrechtsprechung so schlagwortartig zusammenfassen will, dann ist in ihrem Zusammenhang entscheidend, ob beides, also einerseits die Vermietung und die anschließende Veräußerung, Teil eines durchgehenden Geschäftskonzeptes ist und dadurch zwischen beidem eine Verknüpfung besteht. Sehe ich das richtig?
Absolut, genau so ist es. Und wenn man das nochmal etwas detaillierter beschreiben will, dann sagt der BfH eben, ich muss gucken, ob ich einen Totalgewinn erzielen kann und wie ich den erziele. Und wenn sich dieser Totalgewinn nur dann ergibt, wenn ich die laufende Einkünfte und die spätere Veräußerung verklammere, dann habe ich einen Gewerbebetrieb. Wenn ich aber schon aus den laufenden Einkünften einen Totalgewinn erzielen kann, dann bleibt es bei sonstigen Einkünften oder vielleicht bin ich dann auch bei Kapitalvermögen.
Okay, wenn ich jetzt denknotwendig die Einbeziehung eines Veräußerungserlöses brauche, dann brauche ich auch denknotwendig eine Veräußerung. Und die ist ja eigentlich auch nur möglich, wenn ich Eigentum innehabe. Das könnte ja zum Problem im vorliegenden Fall geworden sein.
Ja, absolut richtig. Das Wirtschaftsgut, also hier die Container, die müssen schon eigentlich existieren, um diese Verklammerung zu erreichen. Der BfH hat da zuletzt auch in einem Urteil nochmal darauf hingewiesen und gesagt, es muss wohl zumindest wirtschaftliches Eigentum bestehen. Fehlt das, eben weil die Container gar nicht da sind, dann kann ich bei der Ermittlung der Einkünfte keine Abschreibungen geltend machen. Da bin ich ja eben schon mal kurz drauf eingegangen, dass der Vorteil dieser Geschäftsmodelle eigentlich darin bestand, ich habe laufende Einnahmen erzielt, denen habe ich Abschreibungen gegenübergesetzt und deswegen haben die meisten Anleger tatsächlich dann laufend auch Verluste erzielt und gar keine Gewinne. Und dann brauchten sie eben, um einen Totalgewinn zu erzielen, später die Veräußerung und so kam es zur Verklammerung. Aber wenn es jetzt gar keine Container gibt, kann ich auch nichts abschreiben, dann habe ich keine Werbungskosten und wenn ich keine Werbungskosten habe, habe ich einfach laufende Gewinne. Schon im laufenden Betrieb und auf die spätere Veräußerung kommt es dann gar nicht mehr an.
Das war genau das Problem bei euch im Streitfall, jedenfalls im Hinblick auf die Container, die es nicht gab, richtig?
Genau so ist es, denn unser Kollege, wie auch viele andere wohl in anderen Verfahren, konnte ja gar nicht nachweisen, dass er zivilrechtlicher oder wirtschaftlicher Eigentümer der Container geworden ist, denn er hatte ja nicht die Eigentümerzertifikate angefordert. Und ohne existierende Wirtschaftsgüter, wie gesagt, gibt es keine Abschreibung und dann eben auch keine Verklammerung und dann auch keinen Gewerbebetrieb.
Ihr habt deshalb entschieden, dass keine gewerblichen Einkünfte im Sinne von § 15 des Einkommensteuergesetzes vorliegen, sondern seid insoweit dem Finanzamt gefolgt, das ja sonstige Einkünfte nach § 22 Nummer 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes angenommen hatte. Ihr habt aber, Vera, in eurer Entscheidung auch betont, dass maßgeblich die Sichtweise des Steuerpflichtigen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ist. Welche Konsequenzen hatte das denn in eurem Streitfall?
Im Ergebnis hatte das tatsächlich keine Konsequenz, aber es handelt sich trotzdem um einen sehr wichtigen Rechtssatz, den man nicht aus den Augen verlieren darf. Grundsätzlich sagt der BfH nämlich, dass bei betrügerischen Anlagemodellen die Einkunftsart auch danach zu bestimmen ist, was der Steuerpflichtige im Zeitpunkt des Vertragsschlusses denkt. Es kommt also nicht wirklich darauf an, wie es tatsächlich gewesen ist, sondern was sich der Kläger vorgestellt hat. Und unser Kläger hat sich ja eigentlich schon Eigentum vorgestellt. Aber wir sind dem trotzdem nicht so richtig gefolgt oder haben da kein anderes Ergebnis daraus abgeleitet. Denn objektiv bei der späteren Einkünfteermittlung konnte man eben keine Abschreibung geltend machen. Das hatte der BfH in einem letzten Urteil zu diesen Fallkomplexen auch nochmal betont. Und unserer Ansicht nach konnte man dann nicht zu dem Ergebnis kommen, dass man einen Gewerbebetrieb erschafft aus der fiktiven Vorstellung des Klägers, bei der Einkunftsermittlung später aber überhaupt nichts berücksichtigt, worauf diese Vorstellung basiert. Das haben wir quasi als Widerspruch gesehen und damit gesagt, Verklammerungsrechtsprechung gilt hier nicht, auch nicht nach der Vorstellung des Klägers.
Okay, lass uns doch vielleicht noch mal einmal über die Entscheidung hinaus, quasi über den Tellerrand schauen. Eure Entscheidung, die dürfte ja relativ viele Anleger betreffen, die sich an vergleichbaren Modellen beteiligt haben und jetzt steuerlich so ein bisschen trocken laufen.
Absolut, das ist so zu sehen und auch relativ tragisch, denn gerade diejenigen, die versäumt haben, diese Eigentumszertifikate anzufordern und jetzt auch nichts nachweisen können, die können keine Abschreibungen mehr geltend machen und steuerlich ist das Ergebnis jetzt also doppelt bitter.
Wie sieht's denn aus? Habt ihr die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen?
Wir haben die Revision zugelassen, denn die Frage, die wir hier ja jetzt, ich sag mal, wirklich überschlägig betrachtet haben, die ist bisher höchstrichterlich nicht geklärt. Also es gibt nach wie vor keine konkrete Antwort des BfH darauf, wie diese Containerfälle, insbesondere wenn man nicht nachweisen kann, dass man Eigentümer geworden ist, überhaupt steuerrechtlich zu behandeln sind. Wir haben uns zwar für § 23, 22 entschieden, aber 20 und 15 sind quasi immer noch im Rennen. Beim BfH läuft auch aktuell unter dem Aktenzeichen römisch 3R 23 aus 24 noch ein Verfahren zu einem vergleichbaren Fall.
Für Betroffene dürfte das also heißen, Ruhe bewahren, Einspruch einlegen und das Verfahren, das du gerade genannt hast, beim BfH abwarten. Denn ob der BfH die Sache genauso sieht wie ihr im 6. Senat, das wissen wir einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Nein, das wissen wir nicht, das weiß ich nicht. Das wird die Zukunft bringen. Aktuell weiß ich auch nicht, ob unser Kläger von der Möglichkeit der Revisionszulassung Gebrauch gemacht hat, also ob er Revision eingelegt hat. Wer sich unser Urteil, das auf den 14.05.2025 datiert, in Ruhe durchlesen möchte, der kann das gerne machen. Es ist auf der Homepage des Finanzgerichts Münster abrufbar, und zwar unter dem Aktenzeichen 6K608 aus 22e. Außerdem wird es auch in dem heute erscheinenden Newsletter des Finanzgerichts aufgegriffen.
Ja, Vera, vielen Dank, dass du mir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern diesen Einblick in eure Entscheidung gegeben hast. Für mich war das heute sehr komfortabel, weil ich eigentlich nur habe Fragen stellen müssen. Vielen Dank nochmal.
Ja, sehr gerne. Ich danke auch dir, Christian, fürs angenehme Gespräch und natürlich auch für die Fragen, die du gestellt hast.
Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war es für heute beim Podcast Steuerrecht. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, wünschen Ihnen einen sonnigen Einstieg in den Sommer, hoffentlich Hochsommer, und freuen uns oder würden uns freuen, wenn Sie auch wieder bei der Juli-Folge mit dabei wären. Bis dahin, machen Sie es gut.
Auf Wiederhören.